Hallo miteinander, herzlich willkommen zum E-Golf-Podcast. Mein Name ist Carsten, ich bin der Macher dieses Podcasts und ich fahre einen E-Golf. In der heutigen Folge, Folge Nummer 14, stelle ich euch die 14 Lieblingsvorurteile, Urteile und Aussagen zum E-Golf aus den Foren dieser Welt vor. Zum Beispiel, wie es sein kann, dass ein E-Golf schneller ist als ein Golf GTI und dabei doch nur 39 Euro kostet. Auf diese Fragen und auf eben 12 weitere die Antworten jetzt. Wie immer, schön, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Die erste Aussage schon aus der Überschrift wird immer wieder gerne genannt. Ja, der E-Golf kostet nur 39 Euro und ist damit ja super günstig. Ja, das kann man schon so sagen, stimmt aber natürlich auch nur bedingt. Diese 39 Euro sind natürlich nicht die Gesamtkosten für den E-Golf, sondern eine sehr, sehr niedrige Leasingrate. Das mag durchaus sein, dass die manche Menschen erhalten haben, aber normalerweise sieht man diese Leasingraten eher nicht. Es gibt momentan auch für andere Elektroautos Angebote mit um die 100 Euro Leasingrate pro Monat. Da sind dann aber natürlich sehr wenige Kilometer mit drin eingerechnet und vielleicht auch eine sehr geringe Laufzeit. Und immer müsst ihr dann die Anzahlung in Höhe von 6.000 Euro bringen, also eben dieser Umweltzuschuss, den ihr beantragen könnt bei der BAFA. Der wird quasi immer als Anzahlung genommen und damit habt ihr ja schon mal quasi 6.000 Euro bezahlt und dadurch können dann die laufenden weiteren Leasingraten so gering sein. Alle, die das tun wollen, bitte beachten, früher, ganz am Anfang, gab es da keine Laufzeitbegrenzung. Da konnte man quasi auch die 6.000 Euro beantragen und nur 5 Monate leasen. Jetzt ist es so, dass es da Laufzeitenbegrenzungen gibt. Und wenn man nicht lange genug least, dann auch der Bufferanteil nur prozentual dazu ausgezahlt wird. Ich würde sagen, wenn ihr eine vernünftige Kilometeranzahl wollt von mindestens 10.000, 20.000 Kilometer pro Monat, dann seid ihr auch beim E-Golf, so es ihn überhaupt noch gibt, eher bei 200 Euro Leasingrate im Monat. Nächste Frage. Gerne gibt es auch die These, dass man damit eigentlich sogar noch Gewinn machen kann, wenn man sich ein Elektroauto kauft. Also wenn man sich einen günstigen Golf neu gekauft hat, und dann quasi die 6.000 Euro beantragt, so wird es ja gerade auch bei Teslas gemacht, und dann das Fahrzeug nur ein halbes Jahr fährt, was beim Kauf durchaus möglich ist, dann kann man es nachher fast fürs gleiche Geld ins Ausland verkaufen. Ja, das hat bei Teslas funktioniert oder funktioniert bei Teslas immer noch, scheinbar auch bei Corsas. Trotzdem habt ihr natürlich dann das Risiko, ob ihr das Fahrzeug verkaufen könnt oder nicht. Es ist gerade so, dass die E-Golfs scheinbar auch nicht mehr so gefragt sind. Also mit dem E-Golf funktioniert es, glaube ich, nicht. Und ich befürchte auch, dass die BAFA diese Haltedauer für den Kauf von Elektroautos auch einführen wird. Das heißt, ich befürchte, ich bin eigentlich sogar dafür, weil ich persönlich empfinde es eigentlich eine Verschwendung von Steuergeldern, wenn alle Steuerzahler quasi über diese 6.000 Euro das Auto mitfinanzieren, was dann möglichst schnell ins Ausland verkauft wird. Genau, es ist momentan noch möglich. Beim E-Golf stimmt die Rechnung nicht so ganz und das ist vielleicht das Interessante für euch, weil die Preise für gebrauchte E-Golfs relativ niedrig sind. Dazu später nochmal mehr. These 3, der E-Golf hat neu, volle Hütte, nur 17.000 Euro gekostet. Das mag da auch wieder Einzelfälle geben, wo das vielleicht so funktioniert hat. Also ich persönlich habe Angebote gesehen aus der Zeit, als der E-Golf sehr günstig verkauft wurde. Und die haben dann mit annähernd volle Hütte um die 28.000, 29.000 Euro gekostet. Ja? Also ausgehend von diesen 29.000 Euro, meinetwegen, wenn ihr dann die BAFA-Prämie abzieht, hat der E-Golf immer noch 23.000 Euro gekostet und eben nicht 17. Ja? Wenn man natürlich einen E-Golf gekauft hat, der wenig Ausstattung hatte, dann ist der zwar immer noch gut ausgestattet, aber weit weg von voller Hütte, dann kann es natürlich sein, dass der vielleicht auch mal 20.000 Euro gekostet hat. Ja, das ist richtig. Und es gab tatsächlich auch eine verrückte Zeit, da war es möglich, eine Doppelförderung zu beantragen. Da gab es dann zu dieser erhöhten BAFA-Prämie von 6.000 Euro eben auch noch einzelne Bundesländer, ich glaube zum Beispiel Berlin-Brandenburg, die dann auch noch selber eine Elektroprämie ausbezahlt haben. Und mit der gemeinsam kann es natürlich schon sein, dass dann vielleicht auch mal jemand einen E-Golf für 20.000, 19.000, 18.000 Euro ergattert hat. Who knows? Ja? Auf alle Fälle ist es so, ja, die E-Golfs waren eine Zeit lang sehr günstig zu haben, werden aber nicht mehr gebaut, sodass das als Neukauf leider gar nicht mehr möglich ist. Hat aber auch den Vorteil für alle, die jetzt gebraucht einen suchen, dass der Gebrauchtwagenpreis relativ günstig ist. Ja, also ich finde nach wie vor, man kriegt gerade jetzt auch gute gebrauchte E-Golfs mit sehr schöner Ausstattung für 18.000, 20.000 Euro. Soweit. Zum Preis. These 4, eine meiner Lieblingsthesen. Ja, ich habe mir den neuen E-Golf gekauft und der fährt ja nur 120 Kilometer und dann ist der Akku leer. Ja und nein. Also auch da ist vielleicht ein Funke Wahrheit dran, aber natürlich fährt der E-Golf weiter. Ja. Aber wie alle Elektroautos ist es tatsächlich so, dass der Akku im Winter bei kalten Temperaturen eine wesentlich geringere Reichweite hat. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass ihr im Winter nur 150 Kilometer weit kommt. Das stimmt. Und das andere, was tatsächlich auch der Fall ist, wenn ihr das Fahrzeug mit Vollgas also Vollstrom, muss man ja sagen, mit Vollstrom über die Autobahn fahrt, also bei Tempo 150, dann kommt ihr auch nicht weiter. Ja? Also der E-Golf hat in Relation zu neueren, doppelt so teuren Autos natürlich einen relativ mittelgroßen Akku und kommt deswegen dann eben auch nicht so weit. Allerdings ist es so, dass ich im Winter mit einem 80% gefüllten Akku immer 160 Kilometer weit komme und im Sommer dann auch um die 230 Kilometer. Also funktioniert dann doch ganz gut. These 5. Die Ladegeschwindigkeit ist extrem langsam. Alle neuen Elektroautos laden viel schneller. Auch das ist wieder nur die halbe Wahrheit. Ja. Also die Ladegeschwindigkeit beim E-Golf beträgt 40 Kilowatt, die der lädt und die lädt er aber dann doch relativ konstant, wenn der Akku nicht zu warm ist. Also dieses Cold Gate gibt es natürlich auch noch. Es ist kein Überlandfahrzeug. Aber, und so viel muss schon auch dazu gesagt sein, nicht alle neuen Fahrzeuge können das so gut. Ja. Doppelt so teure oder noch viel teurere Fahrzeuge wie der neue große Mercedes oder der neue Audi GT, die können das natürlich wesentlich schneller mit einem wesentlich größeren Akku zu einem wesentlich höheren Preis. Das müsst ihr ja immer bedenken. Während andere Neufahrzeuge wie der Dacia Spring, der jetzt nagelneu rausgekommen ist und der natürlich auch günstiger ist oder wie der Renault Twingo, der jetzt elektrisch rausgekommen ist, wesentlich langsamer laden. Ja? Also es ist dann auch eine Preisfrage. Und dann kommt auch noch hinzu, dass es durchaus auch Autos gibt, die damit beworben werden, dass sie, wie zum Beispiel der Corsa, wesentlich schneller laden können. Und dann bricht die Ladeleistung aber auch ein. Also der Hersteller gibt immer nur den Höchstwert an, den das Auto maximal laden kann. Und viele Autos können das dann zwischen 20 und 30 oder 20 und 40%. Und dann nimmt die Ladeleistung aber ab. Also auch da nochmal genau hingucken und vielleicht auch auf so einen Mittelwert gucken. Und ja, wer ein Autobahnauto braucht, was schnell lädt, ist beim E-Golf nicht besonders gut aufgehoben. Aber es gibt durchaus auch neue Autos auf dem Markt, die das wesentlich schlechter können. Und genau deswegen kann ich These 6 eigentlich relativ schnell auch abhandeln, nämlich der E-Golf ist so schlecht, da fahre ich doch lieber einen, und jetzt könnt ihr das Auto eurer Wahl einsetzen, der wäre ja viel besser. Hört euch dazu einfach nochmal meinen groben Vergleich an zu den 17 anderen Autos, die sich in einer ähnlichen Preisliga bewegen oder günstiger sind als der E-Golf. Ja, weil ich denke, das ist einfach auch ein wichtiges Kriterium, der Preis. Und ja, natürlich gibt es auch jetzt viele neue Autos, die vieles auch noch besser können als der E-Golf. Aber da reden wir immer über 50.000 Euro. Ja, also in IONIQ 5 mit schöner Ausstattung 50.000 Euro. Ein neuer Skoda mit schöner Ausstattung 50.000 Euro. Ein ID.4 mit Ausstattung, Tech meinetwegen, 50.000 Euro. Immer so um die Kante, ne? Also das ist dann schon auch alles doppelt so teuer wie der E-Golf. Einzige Alternative, habe ich euch damals auch benannt, ist dieser ID.3 Pure mit der kleineren Batterie und der geringeren Ladeleistung. Der ist dann zwar sehr spartanisch ausgestattet, ist aber wirklich noch eine Überlegung wert zum E-Golf, weil sich's preislich nicht ganz so viel nimmt, aber der E-Golf gebraucht immer noch günstiger. These 7. Der Akku des E-Golfs ist viel zu klein. Ja und nein. Ja, das ist bei allen Antworten so. Es ist immer ein Funke Wahrheit dabei und ja, vielleicht aber auch nicht. Also es ist erwiesen, dass die Mehrheit der Deutschen maximal 60 Kilometer am Tag fährt. Und nachdem der E-Golf-Akku selbst unter schlechtesten Bedingungen im Winter 150 Kilometer weit hält, sind die 60 Kilometer pro Tag überhaupt kein Problem. Wenn ihr noch weniger fahrt, dann gleich dreimal nicht. Aber andererseits ist es natürlich so, für weitere Strecken ist es schon ziemlich wenig Akku und als Fernstreckenauto ist der E-Golf auch wirklich nicht erste Wahl. Ja? Wer einmal im Jahr, zweimal im Jahr irgendwie an die Nordsee fährt und Zeit hat, für den ist das wunderbar. Das haben auch schon viele Leute gemacht. Dauerhaft mit Sicherheit nicht. Aber für jemanden, der pendelt und der im Alltag hin und her fährt, ich habe es auch schon in anderen Folgen erzählt, ist es ein super Auto, was sehr komfortabel und zuverlässig fährt und dabei super sparsam ist. These 8. Der E-Golf ist schneller als ein GTI, habe ich ja in der Einleitung schon erzählt. Und ja, das ist er tatsächlich. Da packe ich euch unten in die Beschreibung auch noch ein paar Links rein, wo das YouTuber getestet haben. Der E-Golf ist schneller als ein GTI, allerdings nur bis 50, 60 km/h. Also wenn ihr euch da auf ein Wettrennen Ampelstart einlasst, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr sagt, oh, das Rennen ist aber bei 50 km/h oder 60 km/h beendet. Bis dahin ist einfach das hohe Drehmoment von dem E-Golf ausschlaggebend, damit, dass es auch kein Schaltgetriebe gibt. Also aufs Gas, also aufs Strompedal treten, durchtreten und das Ding zieht an und gibt wirklich Vollstoff. Also geht echt voran und ist damit dann auch ein bisschen schneller als der Golf GTI. Wobei natürlich dann darüber hinaus, ne, der Golf GTI wesentlich schneller ist und auch von der Endgeschwindigkeit wesentlich schneller ist und auch mehr PS hat und mehr Drehmoment hat. Also da braucht man gar nicht streiten. Aber bei einem Wettrennen bis 50 km/h gewinnt der E-Golf. Diese neuen, der Akku hält nur 4 Jahre oder 5 Jahre und dann ist das alles Schrott und man muss alles wegschmeißen. Nein, das stimmt so nicht. Bitte dazu mein Akku-Special anhören von letzter Woche. Da habe ich das relativ lang und breit erklärt. Nur so viel. Selbst VW gibt schon 8 Jahre Garantie bzw. 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst kommt. So lange hält der Akku Minimum und man hat herausgefunden, dass die Akkus deutlich länger halten als von den Herstellern vorhergesagt. Man geht also wirklich von so 250.000, 300.000 Kilometern aus, was so ein Akku hält. Und das Schöne ist auch, dass ja dann so ein Akku noch nicht Schrott ist. Also man muss den dann nicht wegschmeißen, sondern es etabliert sich gerade eine Industrie, die da zum Beispiel Hausspeicher draus macht, wo dann Solarenergie zwischengespeichert wird. Oder an Ladestationen, das als Zwischenspeicher genutzt wird, damit möglichst viele Elektroautos gleichzeitig laden können. Und hinterher werden diese Batterien auch recycelt und quasi zu neuen Batterien weiterverarbeitet. Insofern funktioniert da auch ein ökologischer Kreislauf und die Batterien im Auto halten auch zuallererst mal ziemlich lange. Noch ein Thema, was immer wieder für Entsetzen sorgt, nämlich, oh, der Akku ist ja nur zu 88% nutzbar. Ja, und das ist richtig, das ist tatsächlich so. Es wird immer diese Bruttokapazität beworben, also so groß ist der Akku wirklich, aber die Gesamtkapazität steht eigentlich bei keinem Elektroauto voll zur Verfügung. Und ich habe es in dem Akkuspezial schon mal erklärt, damit schützt der Hersteller seine Batterie vor einer extremen Entladung oder vor einer Überladung, damit der Akku einfach länger hält. Deswegen nur 88%. Das hat den Vorteil, dass, wie gesagt, das VW eben da sehr konservativ den Akku schützt und für eine längere Haltbarkeit sorgt. These 11 ist so ein Blick in die Zukunft und ein Wunsch, glaube ich, vieler E-Golf-Fahrer, nämlich der 50 Kilowattstunden Akku kommt. Ja, das haben viele gehofft, weil es eine Firma in Österreich gibt, die Firma Kreisel, die das wohl auch mal entwickelt hat und auch an VW verkaufen wollte. Insofern dürfte es kein Problem sein, den einzubauen und man sieht es ja auch an dem e-Corsa oder an der Zoe oder an dem BMW i3, dass das möglich ist, jetzt den Akku quasi kleiner zu machen und damit eine höhere Kapazität zu verbauen. Das dürfte sehr wahrscheinlich auch beim e-Golf funktionieren, weil es ja auch die Firma Kreisel aus Österreich bewiesen hat. Aber VW baut eben den E-Golf nicht mehr und hat da auch kein Interesse dran, weil man an dem, glaube ich, auch zu wenig verdient hat. Und natürlich ist jetzt die ID3-Plattform die modernere Plattform, die auch weiterentwickelt wird und die auch verkauft werden soll. Wenn wir E-Golf-Fahrer alle Glück haben, gibt es vielleicht früher oder später mal im Zubehör irgendwie eine, weil es sind doch eine ganze Menge E-Golfe unterwegs. These 12 ist der E-Golf, wäre viel umweltschädlicher als der Verbrenner-Golf, wenn man die direkt miteinander vergleicht, was zum Beispiel an diesem hohen CO2-Rucksack liegt durch die Batterieherstellung. Das ist tatsächlich widerlegt. Ja? Also selbst nicht nur von irgendwelchen Umweltschutzorganisationen, wo man immer sagen könnte, das wäre ja nur grün alternatives Gelaber. Nein, auch vom ADAC zum Beispiel gibt es da regelmäßige Tests dazu oder auch von wissenschaftlichen Instituten, die haben herausgefunden, dass der E-Golf bereits nach circa 30.000, 40.000 Kilometer CO2-neutral fährt, wenn er immer mit Ökostrom betankt wird. Ja? Wenn ihr euch eine Wallbox zu Hause hinbaut, müsst ihr eh mit Ökostrom tanken und dann funktioniert es auch. Und dann ist es tatsächlich so, dass natürlich der E-Golf sehr schnell CO2-neutral fährt, weil er natürlich auch doch nur einen mittelgroßen Akku hat. Genau. Also die These ist definitiv widerlegt. Er ist sehr schnell CO2-neutral. These 13. Man kann einen E-Golf nur vernünftig fahren, wenn man auch zu Hause an der eigenen Wallbox laden kann. Auch die These hat einen Funken Wahrheit, aber nicht nur. Ja. Ich habe das in der Ladefolge schon mal erzählt, wie das alles funktionieren kann. Und es gibt durchaus Leute, die Elektroautos fahren, die keine Lademöglichkeit zu Hause haben, sondern unterwegs laden oder beim Einkaufen laden oder an der Arbeit laden oder beim Kunden laden. Also mittlerweile gibt es natürlich auch Städte, die viele Lademöglichkeiten aufgebaut haben. Und wenn ihr in so einer Gegend wohnt, ist es auch kein Problem. Vor allem, wenn ihr auch nicht so viel fahrt. Ja, also der, wie gesagt, der Akku hält im schlechtesten Fall 150 Kilometer, im besten Fall 200, 250, 300 Kilometer, je nachdem. Wenn ihr damit nur zum Einkaufen fahrt, 30 Kilometer am Tag, dann kommt ihr 3, 4, 5 Tage weit, ohne dass ihr mal aufladen müsst. Beziehungsweise, wenn ihr zum Einkaufen geht, könnt ihr natürlich da auch in einer halben Stunde, Stunde wieder schön was nachladen, dann ist es kein Problem. Natürlich ist es so, und das habe ich auch in anderen Folgen schon erwähnt, wer eine Wallbox zu Hause hat, nutzt meiner Meinung nach erst das volle Potenzial von so einem Elektroauto, eben mit dem Vorklimatisieren, und nutzt auch den billigsten Stromtarif. Also meistens ist eben das öffentliche Laden teurer. Es gibt noch ein paar kostenlose Ladesäulen, die werden aber immer weniger. Insofern, nein, man braucht nicht zwingend eine Wallbox, aber wenn man eine hat, dann ist gut. Und These 14 ist die Killerphrase schlechthin für mich, nämlich, das kann ein Tesla aber viel besser. Ja, und da muss man ganz deutlich sagen, natürlich kann das ein Tesla Model 3 alles viel besser, das stimmt. Aber gebrauchte Teslas gibt es ganz schwer, vor allem Model 3 gibt es fast gar nicht, die gehen alle ins Ausland. Und wer sich jetzt einen neues Model 3 konfiguriert, ist wie gesagt auch fast beim doppelten Preis vom E-Golf, dafür muss er es dann auch besser können. Und die Zeiten sind vorbei, meiner Meinung nach, wo Tesla mit großem, großem Abstand das beste Elektroauto zu allen anderen Elektroautos war, sondern mittlerweile gibt es eben auch viele andere Elektroautos von den unterschiedlichsten Herstellern, die das deutlich besser können als der E-Golf. Das ist ja völlig unbenommen, ja. Aber eben auch zu einem deutlich höheren Preis. Es gibt jetzt auch günstigere Autos, die machen es aber auch schlechter als der E-Golf. Also der E-Golf ist immer noch für mich ein gutes Auto im urbanen Umfeld, ein Top-Zweitwagen und vielleicht auch ein ganz guter Erstwagen, wenn man eben nicht damit viel auf Dienstreisen gehen will. Soweit. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Das waren also meine 14 Lieblingsthesen, die man immer wieder mal im Internet hört und sieht, wenn es um den E-Golf geht. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und jetzt zum Schluss noch ein Dies und Das, die Ereignisse und Geschichten, die mir so im Laufe der Woche im Internet, in den Zeitungen, in der Öffentlichkeit aufgefallen sind, rund um das Thema Elektromobilität. Und das erste, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, genau, der Dacia Spring Electric ist jetzt in Deutschland vorbestellbar und verfügbar. Es tauchen jetzt auch vermehrt die Tests im Internet dazu auf. Das billigste Elektroauto Deutschlands, was neu um die 20.000 Euro kostet und dann tatsächlich noch die Förderung weggeht, also plus Herstelleranteil, dann kommt man so bei um die 10.000 Euro raus und bekommt ein nagelneues Auto dafür. Man muss aber ganz deutlich sagen, meiner Meinung nach schon an vielen Stellen schlechter als der E-Golf. Ja, ich meine, der E-Golf kostet dann auch immer noch das Doppelte, das ist durchaus richtig. Aber auch Dacia kann da nicht hexen. Für jemanden, der ein reines Stadtauto sucht, als Zweitwagen, wie auch immer, mit Sicherheit eine Überlegung wert. Es ist zumindest auf alle Fälle positiv, finde ich, dass wir jetzt auch preislich bei den Elektroautos in den Bereich kommen, wo man sich das vielleicht auch als Normalsterblicher überlegt oder leisten kann oder wirklich auch als Zweitwagen mal in Erwägung zieht. Soweit, erster Punkt. Und noch dazu, weil irgendwie, wenn man sich so diese ganzen Videos und Veröffentlichungen ansieht zu den neuen Elektroautos, man hat immer den Eindruck, dass ja 50.000 Euro für ein neues Auto wahnsinnig günstig sind. Und dass man das ja eigentlich ganz locker für ein Auto ausgeben kann. Und das wäre ich nicht bereit, für ein neues Auto auszugeben. Ja, also das ist meiner Meinung nach eine Menge Geld. Und natürlich sollte ein Auto für 50.000 Euro auch vernünftig funktionieren. Aber wie gesagt, deswegen ist es gut, dass es den Dacia Spring gibt. Und deswegen ist es auch gut, dass es jetzt so Fahrzeuge wie diesen gebrauchten E-Golf, den gebrauchten Hyundai, die gebrauchte Zoe oder was auch immer gibt, weil die sind meiner Meinung nach immer noch relativ teuer, aber dann zumindest in einem Bereich, wo man sich es vielleicht auch mal überlegt. Und der dritte Punkt ist eine News zu dieser Wallbox-Förderung, falls ihr es noch nicht gehört habt, wobei es gerade, glaube ich, wirklich durch die Presse geht. Letzte Woche habe ich euch noch erzählt, dass die Abrechnungsfrist für also wenn man die Wallbox endlich installieren konnte, automatisch verlängert wurde für alle, die einen gültigen Antrag gestellt haben, weil eben die Verfügbarkeit der Wallboxen und der Elektriker gerade so wahnsinnig schlecht ist. Jetzt gibt es eben die neue Nachricht, nämlich dass der Fördertopf so gut wie aufgebraucht ist. Und es gibt eben dieses Mal auch erste Stimmen, die sagen, naja, wenn so ein Fördertopf aufgebraucht ist, dann ist irgendwann auch mal gut. Weil sich jetzt wohl gerade doch sehr viele Menschen für eine Wallbox und auch für Elektroautos interessieren, sodass der Staat vielleicht doch den Eindruck hat, es braucht diese hohe Förderung vielleicht gar nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt noch eine Wallbox installieren wollt und die gefördert haben wollt, dann handelt fix. Genau. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Carsten. Ciao.